Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ich mag keine Filme ohne Happy End. Also, Filme, die alles offen lassen, die sind für mich nicht so sehr befriedigend. Weil man schaut sich ja keinen Film an, um noch mehr Probleme mitzunehmen, die hat man ja sowieso schon. Und normalerweise gehen ja auch die Hollywood-Schinken relativ gut aus, ne? Meist jedenfalls. Allerdings spielt das Leben eben nicht nur schöne Geschichten, wo sich die beiden am Ende kriegen und wo alles in Butter ist, wo der böse Riese besiegt wird und das Gute triumphiert. Leider. Und ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht. Ich habe gehört, ihr habt vor 14 Tagen schon, da hat die Katrin hier gepredigt und hat schon über eine Geschichte aus dem Leben Davids gepredigt. Und ich würde heute mit euch gerne noch eine Geschichte aus dem Leben Davids angucken. Wenn ich richtig informiert bin, war das eine Geschichte, die ganz am Anfang stand, ne, die sie gepredigt hat. Und ich würde heute mal ganz ans Ende gehen, ganz ans Ende des Lebens von David. Und mich beschäftigt immer wieder auch so die Frage, David ist ja auch einer der Glaubenshelden. Die kommen im Hebräerbrief vor, im 11. Kapitel. Wie haben diese Männer, und übrigens nicht nur Männer, sondern auch Frauen Gottes, interessant, vorige Woche habe ich über Rahab gepredigt, die auch bei den Glaubenshelden mit vorkam, kommt, Hebräer 11. Und wie haben diese Männer und Frauen Gottes Glauben gelebt? Was hieß es, wenn von ihnen gesagt wird, dass sie das ja im Glauben Gott vertraut haben und im Glauben gelebt haben? Was bedeutete das bei ihnen? Und jetzt also eine Geschichte aus dem Leben Davids. Wie gesagt, sie steht fast am Ende seines Lebens. Wir alle kennen ja die Geschichte, die bekannte Geschichte, wahrscheinlich, die haben wir alle im Kindergottesdienst gehört, von David und Goliath. Aber ich wage zu behaupten, dass nur wenige wissen, und ich selber wusste es auch nicht, zumindest habe ich es nicht bewusst registriert, dass es noch einen zweiten Kampf Davids gegen einen Riesen gibt. Und dass dieser Kampf ganz anders ausging. Das ist schon sehr interessant. Vielleicht deswegen ist diese Geschichte nicht so bekannt, weil sich niemand gern mit einem Verlierer identifiziert. Jeder möchte doch gerne mit Gewinnern unterwegs sein. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff, also mit einem Verlierer unterwegs sein. Aber es gibt eine zweite Riesengeschichte und die birgt für mich einige Anstöße, die sind sehr interessant. Ich lese uns 2. Samuel, Kapitel 21, ab Vers 15. Es erhob sich aber wieder ein Krieg der Philister mit Israel. Und David zog hinab und seine Männer mit ihm und sie blieben in Gob, um mit den Philistern zu kämpfen. Und David wurde müde. Aber da war einer der Riesensöhne und das Gewicht seines Speeres war 300 Lot Kupfer. Dazu hatte er eine neue Rüstung, der wollte David erschlagen. Aber Abishai, der Sohn der Zeruja, half David und schlug den Philister tot. Da beschworen David seine Männer und sprachen, du sollst nicht mehr mit uns ausziehen in den Kampf, damit nicht die Leuchte in Israel verlischt. Danach erhob sich noch ein Krieg bei Gob mit den Philistern. Da erschlug Sibichai, der Huschatiter, den Saph, der auch einer vom Geschlecht der Riesen war. Und es erhob sich noch ein Krieg bei Gob mit den Philistern. Da erschlug Elhanan, der Sohn Jairs aus Bethlehem, den Goliath, den Gathiter. Der hatte einen Spieß, dessen Schaft war wie ein Weberbaum. Und es erhob sich noch ein Krieg bei Gath. Da war ein langer Mann, der hatte 6 Finger an seinen Händen und 6 Zehen an seinen Füßen. Das sind 24 an der Zahl und auch er war vom Geschlecht der Riesen. Und als er Israel Hohn sprach, erschlug ihn Jonathan, der Sohn Schammas, der ein Bruder Davids war. Diese vier stammten vom Geschlecht der Riesen in Gat und fielen durch die Hand Davids und seiner Kriegsleute. Was für ein Bibeltext. Was soll man denn dazu predigen? Also, ich möchte gerne die Überschrift heute über die Predigt setzen, David, wenn Helden müde werden. Es gibt ja diesen Schlüsselsatz für mich in dieser Geschichte, relativ weit am Anfang, und David wurde müde. David war erschöpft, das sagt uns unser Bibeltext. Warum? Nun, zunächst mal war David etwas älter geworden. Vielleicht kannst du bitte mal die erste Predigtfolie anmachen. Danke dir. Also, David war erschöpft. Warum ist er erschöpft? Nun, zunächst mal, David war älter geworden. Eine der letzten Geschichten aus dem Leben Davids begegnet uns hier. Und mancher von uns kennt das doch auch. Wo man mit 30 noch Bäume ausreißen konnte, sind das mit 60 dann vielleicht nur noch Bonsais. Und mit 90 oder mit 80 oder 70 kann man gar nicht mehr viel reißen. Da liest man bloß noch die Blätter ab. Das ist gut. Genau. Also, zunächst mal, wir brauchen längere Pausen, wir ermüden schneller und manchmal ist das gar nicht so einfach, sich das einzugestehen. Ne? Dass die Kräfte weniger werden, dafür der Bauch etwas mehr. Aber ich denke, das ist nicht nur das höhere Lebensalter, das dem David hier zu schaffen macht. Er ist auch ein ganzes Stück müde geworden vom Kämpfen. Er ist mürbe geworden. In unserem Text heißt es, ich weiß nicht, ob ihr es noch im Ohr habt, es erhob sich aber wieder ein Krieg gegen die Philister und noch ein Krieg und noch ein Krieg. Und ich glaube, wir kennen das ganz, ganz ähnlich. Endlose Kämpfe können uns auszehren. Wenn wir eine Zeit lang gekämpft haben, egal gegen was oder wen, gegen Nöte unseres Lebens oder manchmal eben auch in schwierigen Lebenssituationen, vielleicht auch, wo es Menschen uns schwer machen, wo wir manchmal angefochten werden. Endlose Kämpfe können uns müde machen. Irgendwann kommt der Punkt, wo wir sagen, jetzt habe ich keine Kraft mehr. Und wir steigen in den Ring, im Bild des Boxens, und wir wissen von vornherein, heute gibt es eine auf die Zehen. David, der große Held, den die Frauen besungen haben, der Schöne, der Überlegene, der Supertyp, der Erfolgreiche, er tritt in diesem zweiten Kampf gegen einen Riesen an. Und diesmal ist es ein anderer, aber genauso furchterregend wie Goliath. David geht einen Schritt vor und liegt auf dem Rücken und alle sehen es. Seine Soldaten, die Armee, die Philister. David liegt wehrlos da und stöhnt und hechelt und hofft auf ein Überleben. Welch eine Demütigung. Jetzt scheint das Ende gekommen zu sein. Aber mit einem Mal fällt der Riese um und ist tot, aber es ist nicht David, der da plötzlich wieder Kraft bekommen hat. Einer seiner Leute hat ihm das Leben gerettet. Abishai heißt der tapfere Recke. David ist gerettet, aber wir haben ein Problem. David ist kein Held mehr und das ist nicht schön. Für ihn nicht schön und für uns in ähnlichen Situationen ja auch nicht. Das Gute aber ist, und das ist für mich schon über all dem das Evangelium auch hier, Gott braucht keine Helden, um ans Ziel zu kommen. Und auch hier am Ende seines Lebens bei David steht, Gott braucht nicht unserer Heldenhaftigkeit, um ans Ziel zu kommen. Gott liebt auch müde Krieger und er gibt sie nicht auf. Und das ist für mich die große, wunderbare Überschrift darüber. Gott liebt auch müde Krieger. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht, ja, wenn man so über viele, viele Jahre kämpft, ne, und sagt, Herr, wir möchten so gerne auch in unsere Stadt vordringen. Wir möchten doch so gerne, dass du auch dein Reich baust. Und irgendwann kommt auch der Punkt, wo man müde wird. Aber das Erste, das Evangelium hier drin ist für mich, Gott liebt müde Krieger. Von David heißt es, David aber wurde müde. Gott liebt müde Leute. Ich finde das so schön, dass Gott uns als müde Krieger nicht aufgibt. Und wir sehen es jetzt gleich, wollen noch mal gucken, was dann auch da drinnen liegt. Aber Gott liebt müde Krieger. Müdigkeit scheint mir aber eben nicht nur in Thema für damals zu sein. Mir ist das in den letzten Monaten verstärkt aufgefallen. Menschen sind ermüdet in ihrem Dienst, auch ermüdet manchmal an ihrer Gemeinde. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der sagte mir, ach, weißt du, ich gehe nicht mehr hin. Ich habe schon genug Probleme und dann brauche ich mir die Probleme in der Gemeinde nicht auch noch antun. Auch das kommt manchmal dann noch mit dazu. Aber auch im Persönlichen sind wir manchmal müde geworden. Im Kampf gegen die eigenen Unzulänglichkeiten oder in den Kämpfen des Alltages. Und deswegen brauchen wir zweitens Hilfen gegen das Müdewerden. Jetzt gucken wir mal, was liegt denn vielleicht in diesem Text drin? Klitschko, ne? Der hat eine auf die Zehen gekriegt. Also, welche Hilfen können wir denn hier auch aus dem Bibeltext sehen und gewinnen? Ein erstes, wir müssen mal gucken, was sind die Ursachen des Müdewerdens? Denn wenn wir an die Ursachen rankommen, können wir vielleicht auch daraus was ableiten, was hilft dagegen. Also, andauernde Kämpfe zur Mürben, es gilt, lang schon schwelende Konflikte, die uns beschweren, zu klären. Bei David sind es ja diese endlosen Kämpfe und Konflikte, die ihn auszehren. Und es erhob sich ein Kampf und noch einer und noch einer. Schwelende Auseinandersetzungen kosten eine Menge Kraft. Ich denke, das wissen wir alle, können wir alle bestätigen. Wenn wir eine Zeit lang so in so schwelenden Konflikten leben müssen, dann kostet das Kraft. Oder wenn wir es erleben, dass wir vielleicht, Begriff Mobbing ist heute so in vieler Munde, ne? Wenn man so angefeindet wird und geschnitten wird und das über eine lange Zeit erlebt, dann merkst du, irgendwann bist du leer, dann fehlt irgendwann die Kraft. Interessant ist, ich bin mal so der Frage nachgegangen, wo von der Müdigkeit überhaupt die Rede ist. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, Hebräer 11, da werden ja die Glaubenshelden erwähnt. Ich bin dann bei Hebräer 11, Hebräer 12 ein bisschen hängen geblieben. Und interessant ist, Hebräer 12, was sich an das Kapitel Hebräer 11 der Glaubenshelden anschließt, da heißt es, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens und so weiter. Und dann steht ganz am Ende, dass ihr nicht matt werdet, nicht müde werdet und den Mut nicht sinken lasst. Und dann die nächsten Verse, darum stärkt die müden Hände, wieder Müdigkeit, die müden Hände und die wankenden Knie, jagt dem Frieden nach gegen jedermann und der Heiligung und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte. Und interessant ist für mich hier gewesen, im Hinblick auf die Glaubenshelden werden uns einige Hilfen gegeben, um die Müdigkeit zu überwinden und in unserer Müdigkeit den starkenden Herrn zu erfahren. Und das erste ist, schwelende Konflikte anzugehen. Denn sie saugen uns aus, wie eine Spinne ein Insekt aussaugt, was sich in ihrem Netz verfangen hat. Wir haben das als Kinder manchmal gemacht. Wir haben dann wir haben eine Fliege gefangen, weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt. Fliegen gefangen und ins Spinnennetz reingeworfen und haben dann darauf gewartet, dass die Spinne rauskommt und die Fliege dann einspinnt und aussaugt irgendwann. Legt ab, was euch beschwert. Schwelende Konflikte, lang anhaltende Konflikte können uns aussaugen, wie so eine Spinne ein Insekt aussaugt. Auch Bitterkeit macht müde. Ich habe vorhin schon diesen Satz gelesen aus Hebräer 12. Ne? Und seht darauf, dass nicht jemand eine bittere Wurzel in seinem Herzen hat. Es kostet unwahrscheinlich viel Kraft, dem anderen etwas nachzutragen. Und auch das kann müde machen. Wir erleben ja alle in unserem Alltag Verletzungen. Und ich glaube, es gibt niemanden, der durchs Leben geht und dauerhaft unverletzt bleibt. Wir alle erleben Verletzungen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Der Hebräerbrief spricht davon, legt diese bitteren Wurzeln ab. Und das Erste hier für mich ist, wenn es um das Thema Müdigkeit geht, lass Jesus eine Wurzelbehandlung machen. Oh, das ist kein guter Begriff, ne? Der Begriff Wurzelbehandlung, der ist ja eher negativ besetzt. Wurzelbehandlungen, die können ganz schön schmerzhaft sein, aber sie haben eine befreiende und äußerst stabilisierende Wirkung. Deswegen Wurzelbehandlung heute. Jesus möchte eine Wurzelbehandlung machen. Also Hilfen gegen das Müdewerden. Lasst uns mal gucken, gibt es da vielleicht in unserem Leben Konflikte, die wir ständig mitschleppen, vielleicht auch Konflikte in uns. Das sind nicht nur immer Konflikte mit anderen um uns, manchmal auch Konflikte mit den eigenen Ansprüchen, Konflikte mit der eigenen Vergangenheit, Konflikte mit dem eigenen. Ja, es gibt da manchmal in uns ja so ein Widerstreiten, auch so vielleicht auch mit den inneren Antreibern, die uns sagen, nur du musst aber und du solltest aber. Und manchmal sind das solche Konflikte, die machen uns müde, die machen uns mürbe. Okay, gehen wir weiter. Was ist mir noch wichtig? Ich habe als zweiten Anstoß hier für mich formuliert, es hängt nicht alles von mir ab. Es gilt, ein heilsames Maß an Demut anzuziehen. David macht ja die erstaunliche Erfahrung, dass da jetzt andere mit den Riesen kämpfen und dass sie es in dieser Phase seines Lebens besser tun können als er selbst. Das ist zunächst alles andere als leicht. David, der große Riesentöter, erschafft es nicht mehr, aber dafür sind andere jetzt so stark, dass diese es schaffen, eben ein Abichai, ein Sibichai, ein Elhanan und ein Jonathan. Wenn ihr mal Namen sucht, hier könnt ihr fündig werden für Enkelkinder und so weiter. Also, bezeichnenderweise beginnt Hebräer 11, nochmal wieder zurück zu Hebräer 11, mit einem Hinweis auf die große Schar derer, die Gott an unsere Seite gestellt hat, die Gott uns vorangestellt hat, weil wir denn nun eine solche Wolke von Zeugen haben. Und interessant ist, in diesen Kämpfen, in diesen Auseinandersetzungen, weil wir denn nun eine solche Wolke von Zeugen haben. Das heißt doch, wir dürfen uns immer wieder klar machen, dass mit mir, mit uns, der Glaube und das Reich Gottes nicht beginnt und auch nicht endet. Und manchmal ist so eine Erkenntnis ganz hilfreich. Ich weiß, als ich damals mit dem Dienst in Hartenstein begonnen habe, dass mir das dann mal, man ist ja als junger Mann, ist man ja manchmal, ja, denkt man manchmal, jetzt beginnt, mit mir beginnt jetzt die Erweckung, ne? Und mit mir beginnt jetzt so das Reich Gottes und jetzt geht's voran und so. Und irgendwann ist mir so deutlich geworden, hat Gott mir das mal sehr deutlich gesagt, Junge, guck mal, vor dir haben dort schon Geschwistergemeinde gebaut. Die haben das in großer Treue und Gewissenhaftigkeit getan. Mit dir beginnt das Reich Gottes nicht und es endet auch nicht mit dir. Du, füll du deinen Part aus, ja, aber es beginnt nicht mit dir und es endet nicht mit dir. Und manchmal ist das heilsam. Ein heilsames Maß an Demut anziehen. Manchmal schleicht sich, ohne dass wir es wollen, in unser Denken so eine gewisse Hybris ein. Es hängt jetzt alles an dir. Und wenn du es nicht reißt, dann bricht alles zusammen. Erstaunlicherweise geschieht es oft nicht, weil Gott noch mehr Werkzeuge hat. Ich habe eine wunderschöne kleine Geschichte gefunden. Die Parabel von dem Vogel. Ein kleiner Vogel liegt auf dem Rücken auf einem Ast. Beide Beinchen hat er stark gegen den Himmel gestreckt. Da kommt ein anderer Vogel vorbeigeflogen und fragt, was machst du denn da, so komisch die Beine gegen den Himmel gestreckt? Die Antwort mit wichtiger Stimme: Ich muss den Himmel oben halten, damit er nicht einstürzt. Ein komischer Vogel, der sich für so unentbehrlich hält. Den Himmel oben halten, wer will und wer kann das schon. Allerdings, manchmal fallen einem schon Leute ein, die offenbar meinen, dass ohne sie alles zusammenstürzt. Schlimm, sich so unentbehrlich zu fühlen. Man lässt die anderen nicht zum Zuge kommen und selber ist man dauernd überanstrengt und angespannt. Den Himmel oben halten, das ist irgendwie unbekömmlich. Aber die Geschichte geht weiter. Ich muss den Himmel tragen. Kaum hatte der kleine Vogel das gesagt, fiel mit einem leichten Rascheln ein Eichenblatt zu Boden. Und da erschreckte sich der Vogel so sehr, dass er aufflog und eilends in die Lüfte flüchtete. Eine kleine Störung und schon ist alles aufgeflogen. Peinlich wird sichtbar, dass wir den Himmel eben doch nicht gehalten haben, trotz aller Anstrengung im Gesicht. Die Geschichte hat noch einen Schlusssatz und der gefällt mir fast am besten. Da heißt es, der kleine Vogel flog also aufgeschreckt davon, der Himmel aber blieb an seinem Ort. Ist das nicht schön? Eine gelassene Selbsteinschätzung hat mit dem Himmel zu tun. Unsere Grenzen erkennen, annehmen. Auch anzunehmen, dass wir nicht unersetzlich sind. Ja, jeder von uns ist einmalig. Und trotzdem sind wir nicht unersetzlich, ne? Das sind so beide Pole. Das eine ist unsere Einmaligkeit, ja. Das andere aber, Gott hat erstaunlich Mittel und Wege, auch etwas auf ganz andere Weise zu tun. Also, anders ausgedrückt, nur wer darauf vertraut, dass jemand anders den Himmel hält, der kann darauf verzichten, ihn selber stützen zu müssen. Der wird gelassen. Ich wünsche mir manchmal diese Gelassenheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal entdecke ich bei mir, ich strecke meine Beine auch ganz schön in den Himmel und denke, jetzt musst du es tun. Und ein gewisses Maß an Verantwortung ist ja auch gut, ich will das doch gar nicht durchstreichen. Aber manchmal werden wir darüber müde. Und eine große Befreiung kann es sein, zu sagen, Herr, über allem ist es deine Gemeinde, du stützt den Himmel, ich bin es am Ende nicht. Du willst mich gebrauchen an der Stelle, ja. Aber den Himmel, den hältst du. Das muss ich nicht machen. Weiter. Ein nächstes. Handeln in der Kraft unserer Erfahrung oder handeln im Namen des Herrn. Ich habe mal die beiden Riesentötergeschichten, also David gegen Goliath am Anfang und David hier mal nebeneinander gelegt. Und da ist mir was aufgefallen. Als David das erste Mal in diesen Kampf geht gegen den Riesen Goliath, was sagt er da? Haben wir es im Ohr? Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Du kommst mit militärischer Macht und mit Rüstung und Schild und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn. Und bei der zweiten Geschichte hier fehlt dieser Satz, fehlt völlig. Also als David das erste Mal gegen den Riesen kämpfte und Gott ihm Sieg schenkte, da vertraute er offensichtlich auf seinen Gott und auf die Kraft. Vielleicht ja zwangsläufig, wobei man hätte es auch anders machen können, aber worauf sollte er sonst vertrauen? Die paar Steinchen, die er hatte, ne? Das war ja nicht viel gegenüber diesem großen Riesen dort, dieser furchteinflößenden Gestalt. Und David sagt, ich vertraue auf den Namen des Herrn. Ich stehe hier, weil ich einen großen Gott habe. Und ich weiß nicht, mir scheint es fast so, als ob hier am Ende seines Lebens, und das kennen wir ja auch, so ein Stück durchschimmert, ach Mensch, den Riesen habe ich schon besiegt, ich werde es auch jetzt wieder schaffen. Und mir begegnet hier etwas, was wir ja auch in unserem Leben kennen. Wir vertrauen dann manchmal eher auf die Kraft unserer Erfahrung und sagen, naja, das hat doch schon mal so geklappt, wir machen das wieder so und wird schon gehen. Als ganz so im Vertrauen zu leben, ja, am Ende musst du es machen. Und dieser Unterschied, der ist augenfällig hier. Denn dieser Satz fehlt hier völlig in dieser zweiten Geschichte. Und manchmal kann es eben auch dadurch dann in unserem Leben dazu kommen, dass wir unterliegen. Ein nächstes. Der Blick auf den großen Erfrischer, auf Jesus. Im Hebräerbrief nochmal, Hebräer 12, Vers 3. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet, nicht müde werdet. Wo es Kämpfe und Anfechtungen gibt, gilt es, Jesus neu in den Blick zu bekommen, der für uns gekämpft hat, der gesiegt hat, der durch sein Leiden und seinen Tod dem Feind den Boden entzogen hat. Und im Bild formuliert vielleicht so, reißt den Blick los vom Spieß, dessen Schaft wie ein Weberbaum ist. Manchmal ist es so, dass dieser Spieß uns so sehr, unsere Blicke so sehr fixiert, dass wir den Herrn, der darüber steht, nicht mehr sehen können. Und ich möchte uns ermutigen, Jesus in den Blick zu kriegen. Wie machen wir das? Es klingt ja so schön, ne? Schau nur auf Jesus. Ist ja so ein Satz, den haben wir so oft gehört und den haben wir sicher, da ist ja auch richtig. Aber wie können wir es denn machen? Wie macht ihr es denn, in den Nöten und in den Kämpfen des Lebens auf Jesus zu sehen? Wie geht das denn? Beten, ja. Also mir hilft es dann an dieser Stelle, den Sieg Jesu zu bekennen. Zum Beispiel durch Lieder, die Jesus groß machen. Lobpreis in alter und neuer Form. Die Form ist völlig zweitrangig, ne? In welcher Form wir das tun. Aber Lieder und auch Verheißungen, die Jesus groß machen und die Gott groß machen, zu bekennen. Und zu bekennen, Herr, alle Macht liegt in deinen Händen, weil in dieser Situation sehe ich eher diesen Spieß, der wie ein, dessen Schaft wie ein Weberbaum ist. Und ich, ich, Ich brauche einen Blickwechsel. Mir geht es sonst wie dem Kaninchen, das auf die Schlange starrt und unbeweglich wird und am Ende gefressen wird. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht müde werdet. Jesus sehen, auf Jesus sehen. Mir hilft es, dann Lieder zu hören oder zu singen, die Jesus groß machen. Verheißungen auszusprechen, auch laut auszusprechen, sie laut zu lesen, die Gottes Größe und Gottes Macht mir in den Blick rücken. Weil mein Blick immer wieder sich fesseln lässt von der Not und von dem, was so übermächtig scheint. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr noch andere Ideen, aber das ist das, was ich eigentlich im Wort Gottes entdecke. Und ich merke, das geht nicht automatisch. Ich muss dort bewusst in Schritt gehen und sagen, Herr Jesus, und ich bekenne es jetzt, das, was in deinem Wort steht, über dem Allen, und ich spreche es aus und ich lese gerade in den Psalmen, ne, ganz viel davon, wie David sich auch dann in solchen Situationen selber losreißt von diesem Negativblick. Er sagt sogar zu seiner eigenen Seele, komm, nun lobe mal den Herrn. Ne? Lobe den Herrn, meine Seele. Und dann Psalm 103 zum Beispiel. Der gnädig ist, der barmherzig ist, der geduldig ist, der uns unsere Sünde vergibt. Und den Blick wegrichten von der Situation hin auf Gott. Und ich empfange Kraft daraus, nicht die Situation zu überjubeln, sondern in der Situation dann es Gott zuzutrauen, dass er den Sieg behält. Gut, der Blick auf den großen Erfrischer, auf Jesus. Und der letzte Punkt für mich heute, der Wert der helfenden Gemeinschaft. Gib die Gemeinschaft nicht ohne Not auf, sondern suche sie. Als der Staub sich gelegt hat, nach dem Kampf gegen die Philister, kommen die Generäle zu David und sprechen mit dem König. Auch interessant. Ne? Sagen zu ihm, sie bringen ihm ja sehr viel Ehrerbietung entgegen, aber sie haben auch den Mut, dem König die Wahrheit zu sagen. Du bist die Leuchte Israels und wir können uns nicht erlauben, dich zu verlieren. Du darfst nicht verheizt werden. Und deshalb geben wir dir den freundschaftlichen Rat, geh du nicht mehr an die Front, du bist keine 20 mehr. Es ist Zeit vergangen, seitdem der erste Riese auftauchte, wir wollen dich schützen. Und sie bieten ihm damit den Schutz der Gemeinschaft an. Ja, Gemeinschaft ist manchmal anstrengend. Und auch Gemeinde ist manchmal anstrengend. Und jeder, der ganz klein wenig Gemeindeerfahrung hat, der weiß, dass die liebe Gemeinde auch manchmal die ärgerliche Gemeinde ist. Und umgekehrt, wir sind ja auch manchmal die Lieben und manchmal ärgern sich auch andere über uns, oder? Ich nehme das mal an, dass das so ist. Ich habe den Satz schon manchmal gesagt, hat mir mal jemand zum Gemeindejubiläum gesagt, die Gemeinde Jesu ist eine Perle, die man manchmal mit Fassung tragen muss. Ja, und doch, wenn wir die Gemeinschaft nicht haben, werden wir angreifbar. Und wenn wir den Schutz der Gemeinschaft verlassen, werden wir leichter unterliegen. Das ist eine Wahrheit, die zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Seinen Segen hat Gott dort besonders verheißen, wo sich zwei oder drei in seinem Namen versammeln. Ich habe nach dem 11. September 2001 viele Berichte über den Katastropheneinsatz der New Yorker Feuerwehrleute gesehen und gelesen. Firefighter nennt man sie dort. Einer von ihnen erklärte in einem Interview eine Grundregel der Feuerwehrleute. Und die lautet: Gehe nie allein in ein brennendes Gebäude. Nie. Immer im Team, mindestens mit einem Partner. Und wenn die Firefighter unsicher sind, ob im brennenden Gebäude noch jemand ist, dann ziehen sie die Sauerstoffmasken an und die Suche beginnt im dicken Qualm. Sie haben keine Sicht, es ist drückend heiß, das brennende Material verursacht ohrenbetäubenden Lärm. Und interessant ist, wie sie suchen. Als ich das hörte, dachte ich, das ist eine Lektion für Gemeinde. Der erste Firefighter geht nicht aufrecht, sondern auf allen Vieren, um mehr Stabilität zu bekommen. Dann legt er seine linke Hand, mit Handschuhen natürlich, ne, legt seine linke Hand an die Mauer und kriecht an ihr entlang. Denn ohne Tastsinn verliert man mitten in diesem Qualm und Lärm die Orientierung zu schnell. Und er kriecht hinein und dann kommt der zweite Mann, der Partner, und er hängt sich an den ersten an. Der erste hat die linke Hand an der Mauer und mit der zweiten tastet er den Raum ab, ob dort irgendjemand liegt. Und der nächste Firefighter hängt sich an den vorderen, legt seine linke Hand auf sein rechtes Bein, packt ihn am rechten Fuß und mit seiner rechten Hand sucht er wieder den Raum ab. Und der nächste, wenn der Raum groß ist, macht genau das Gleiche. Und so zieht sich eine Kette, dann eine schräge Kette, sodass man den ganzen Raum abtasten kann. Und dieser New Yorker Firefighter, Feuerwehrmann, sagte wörtlich: Das schönste Gefühl in einer solchen Situation ist, die linke Hand des Partners am rechten Stiefel zu haben. Und zu wissen, ich bin nicht allein in dieser Hölle drin, ich bin nicht allein. Und folgerichtig sagte er, und das schlimmste Gefühl ist, das man als Feuerwehrmann haben kann, in einem brennenden Haus, ist die Furcht, plötzlich keine Hand mehr am rechten Stiefel zu spüren. Das ist das Schlimmste, das Gefühl, alleingelassen zu sein. Meine Frage heute von diesem Bibeltext her: Wer ist unser Abishai? Damals gab es für David einen Abishai. Wer hat seine Hand auf deinem Stiefel? Wo ist der Teampartner, der Mensch, dem du vertrauen kannst, bei dem du dich aussprechen kannst, bei dem du Geborgenheit findest, wo du die Maske absetzen kannst und kein Sonntagsgesicht tragen musst, sondern wo wir akzeptiert sind, geliebt sind, auch mit den Schwächen? Wo ist der Mensch, der auch die Wahrheit sagen kann und wir lassen die Wahrheit zu? Interessant ist ja, dass die Generäle dem David die Wahrheit sagen, ne? Und David das auch annehmen kann an dieser Stelle. Und wir können das ja nicht immer von jedem so annehmen. Manchmal, oder wir können es eigentlich nur annehmen, wenn wir dahinter auch Liebe spüren. Wenn wir merken, der andere will uns eigentlich, oder wenn wir vermuten, der andere hat vielleicht auch noch andere Motive, dann ist es für uns schwierig, die Wahrheit anzunehmen. Und die Frage für mich ist hier: Gibt es auch in unserem Leben jemanden, mit dem wir so ein Stück gemeinsam des Weges gehen? Wenn es der Ehepartner ist, ist das schön, aber es ist ja nicht immer der Ehepartner oder kann es auch nicht immer sein. Und wenn wir allein leben, dann ist das auch ein anderes Thema. Aber die Frage ist, gibt es trotzdem jemanden, mit dem wir eine Art Gemeinschaft haben können, die uns gerade dann, wenn die Hütte brennt, die uns dann durchträgt. Ich kann euch das mal so ein bisschen erzählen, ich habe viele Jahre lang, es geht jetzt nicht mehr, weil der Bruder nicht mehr an dem Ort lebt, ich habe mich jede Woche mit einem Bruder für eine Stunde getroffen. Wir haben miteinander geredet, was uns gerade bewegt, haben voreinander unsere Schuld bekannt, wenn es da was gab, ne, was uns beschäftigt hat oder wo wir auch nicht damit fertig geworden sind, wo wir schuldig geworden sind, haben das gemeinsam zu Gott gebracht, haben einander Vergebung zugesprochen, haben einander gesegnet und sind dann wieder unsere Wege gegangen. Maximal eine Stunde war das, wo wir uns aber jede Woche, wo es ging, möglichst jede Woche. Und das haben wir über mehrere Jahre hinweg gemacht. Und ich muss euch sagen, das war eine, bis er dann, der Bruder dann weggezogen ist, und seitdem ging das dann nicht mehr so eng. Aber wisst ihr, das war für mich eine ganz, ganz prägende Zeit. Und eine Zeit, wo ich selber auch gereift bin. Wir haben uns natürlich dann auch gefragt, und wie ging es denn dir damit, was wir vorige Woche besprochen haben. Und manchmal war das ganz hilfreich, gerade bei so Sachen, wo man so gegen ankämpft, ne? Wo man Mühe hat, das zu überwinden. Und dann wieder die Woche drauf kurz darüber spricht. Und es hat mich, ich muss euch sagen, das hat für mich eine Bewegung in Gang gebracht, die mich hat reifen lassen und die mich auch ein ganzes Stück auch durchgetragen hat in manchen Anfechtungen und in manchen Nöten, die so im Dienst ja manchmal dann auf einen zukommen. Und ich dachte hier, die Frage ist auch für uns, wer ist unser Abishai? Vielleicht kann es nicht jeder so leben, dennoch, wer sagt auch zu uns, ich lasse dich nicht im Stich? Und vielleicht sagt auch mancher heute, ja, wo ist mein Abishai? Ich habe hier niemanden. Und ich möchte euch Mut machen, einen zu erbitten. Und vielleicht sagt Gott dir ja auch, werde du selbst ein Abishai für deinen Bruder, für deine Schwester. Und steh für sie ein. Gemeinschaft. Und ich meine jetzt nicht nur Gemeinschaft so im oberflächlichen Sinn. Gottesdienst, mancher sagt vielleicht, na gut, wir sitzen im Gottesdienst, wir haben Gemeinschaft. Und in einer kleinen Gottesdienstgemeinschaft kann man ja vielleicht auch noch enger Gemeinschaft haben als in einem Gottesdienst von 200-300 Leuten. Das ist alles wahr und richtig. Nur, wir werden uns selbst in einem Gottesdienst nicht so öffnen können und gemeinsam vielleicht auch in den kleinen Dingen unseres Lebens so vor Gott treten können, wie das manchmal nötig ist. Ich mache euch Mut, mal darüber nachzudenken. Wo gibt es vielleicht so eine kleine persönliche Gebetspartnerschaft, die ich mal ganz bewusst angehen will? Mit einem Menschen. Und wo wir wirklich uns dann aber auch so weit öffnen können, dass der andere weiß, was geht in mir ab und was sind meine Kampfgebiete, um uns so zu ermutigen und zu stärken und zu segnen. Wer ist dein Abishai? Bei David gab es einen, der ihm geholfen hat, der in den Kampf gegangen ist und in die Bresche gesprungen ist. Und am Ende hat Gott den Sieg behalten. Ich wünsche es uns, dass wir dort, wo wir müde geworden sind, es erleben, dass Gott müde Männer und Frauen munter macht. Und weiß nicht, wo der Punkt heute ist. Ist es vielleicht das Thema, das heilsame Maß an Demut? Ist es vielleicht ein Konflikt, wo Gott heute sagt, ach komm, da bin ich schon lange dran, räum ihn doch aus. Ist es das Thema Gemeinschaft, wo Gott sagt, komm, ich will zu deiner Ermutigung hier was wirken. Du sollst nicht der Einzelkämpfer sein. Wo legt Gott seinen Finger drauf zu unserer Ermutigung und Stärkung? Ich finde es schön, dass Gott auch mit müden Kriegern zum Ziel kommt. Und er tut es bis heute, auch in unserem Leben. Amen.